Wieder einmal nicht belohnt, wieder einmal eine Auswärtsniederlage 0:1 gegen den FC Köln. Und obwohl die zweite Halbzeit wirklich sehr vielversprechend war. Über alles das und noch vieles mehr werden wir heute hier wieder sprechen im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens.
Willkommen zurück. Hier ist das Wölferadio, euer VfL-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Und normalerweise spoilern wir hier ja nicht und ihr hart einfach der Dinge, die da kommen. Heute machen wir das ein bisschen anders. Ich erzähle euch schon mal so im Kurzdurchlauf, was euch heute so erwarten wird. Wir gehen gleich schon ins Kombinationsspiel nach Dortmund mit Martin Faye und schauen mal, wie es denn derzeit bei den Borussen so bestellt ist, die sich zwar gerade anschicken, die Bayern doch noch irgendwie verfolgen zu können, aber das ganze Unternehmen Bayern-Verfolger steht dann doch auf sehr wackeligen Füßen. Warum? Das klären wir gleich. Es gibt einen richtig tollen Fan-Talk, wie ich persönlich finde, über den ich mich ganz besonders gefreut habe. Warum, das klären wir später. Nur so viel sei schon mal verraten. Man hat es als Wölfin nicht leicht, wenn man unter Eintracht-Fans aufwächst. Mehr dazu dann aber auch gleich. Jetzt schauen wir aber erstmal, beziehungsweise mein Podcast-Kollege Lenny Nero, auf die derzeitige Lage beim VfL, die nicht wirklich viele Gründe bereithält, über die man sich freuen könnte. Da stehen die zuletzt verlorenen Spiele natürlich im Raum, das gerade geendete Transferfenster, aber auch generell die derzeitige Situation bei unseren Wölfen. Und da das Ganze für mich persönlich mehr ist als nur ein Spielkommentar, verbuche ich das Ganze mal in der Rubrik Kabinenpredigt. Auf geht's!
Wölferadio. Kabinenpredigt.
Freitagabend in Köln und der VfL spielt so, wie wenn man jetzt bei diesem Wetter nackt vor die Tür müsste. Irgendwann tut's echt weh. Und ja, das liegt daran, in der ersten Halbzeit zu passiv, zu brav, zu weit weg von den Zweikämpfen. Köln war nicht überragend, aber wacher, mutiger, klarer. Und dann die Frage, die sich wahrscheinlich jeder Fan in Wolfsburg gerade so stellt. Warum diese Startelf und dieser abwartende Matchplan? Ohne Topscorer Mo Amura, der ja disziplinarisch aus dem Kader geflogen ist, fehlt vorne ohnehin Durchschlagskraft. Und dann beginnt man auch noch mit mehr oder weniger angezogener Handbremse. Erst nach der Pause, nach den Wechseln und als man mutiger anlaufen musste, wurde es besser. Mehr Tempo, mehr Aktion, mehr Druck. Am Ende aber glücklos. Und die Suspendierung von Amura kommt zur Unzeit und schadet dem Club massiv, sportlich wie vom Bild her. Wenn es ein Denkzettel war, dann hoffentlich einer mit Wirkung. Symbolisch den besten Scorer rauszunehmen, ist ein Statement an die ganze Gruppe. Was es jetzt aber braucht, ist Klartext-Fußball. Schluss mit Experimenten und nach 3 Monaten muss ein Trainer wie Daniel Bauer jetzt auch wissen, auf wen er sich da verlassen kann in der Startelf. Von Beginn an mutig und aggressiv, wie man es ja auch gezeigt hat in der zweiten Halbzeit oder an anderen Stellen. Kein Verwalten wie nach Führung, weil das hat bisher überhaupt nicht funktioniert in dieser Saison, auch schon unter Simonis nicht. Und defensiv endlich konsequent auf den Flügeln doppeln, Flanken und Standards unterbinden, sonst brennt's da jede Woche in jedem Spiel, haben wir mehrfach gesehen. Zur Transferperiode, ja, da haben die Netzwerke und auch ja die Jungs und Mädels im Block schon ordentlich gespottet. Ja, das sei ja ein Flop gewesen, diese Transferperiode. Nun, wenn man da sachlich drauf guckt, hat man in der Not ja 2 Baustellen jetzt angefasst. Das Abwehrzentrum und hinten links. Und ja, die beiden, die da kommen, muss man jetzt einfach mal sehen, ob sie das erfüllen können, was man sich von ihnen verspricht. Aber auch hier wieder das Bild. Dann mit einem neuen Sportdirektor, mit Pirmin Schwegler, der ja auch auf den letzten Drücker, so wird es ja häufig kritisiert, dann Spieler verpflichtet hat. Das wirkt zumindest auf viele wie Torschlusspanik. Am Ende war es vielleicht dann auch Geduld, hängt so ein bisschen vom Ergebnis ab, aber das Bild, was sich vermittelt, ist auch in diesem Zusammenhang kein gutes. Und diese Jungs, ob die sofort stabilisieren, ich meine, das sind junge Spieler, eine Laie, der nach 3 Monaten wieder weg ist. Wie soll da die Motivation aussehen, ich sag mal, in einem, ja, an einer nicht intakten Mannschaft entsprechend dann zu agieren? Nun, wir werden es sehen und am Ende gibt es ja auch Hoffnung. Unser neuer japanischer Stürmer, der hat als Einwechselspieler zumindest Leben reingebracht. Das darf gerne so weitergehen und muss auch so weitergehen. unterm Strich. Die Lage ist momentan ja fast schon desaströs und mit ja, Dortmund und Leipzig erwarten jetzt keine einfachen Gegner. Und wenn da nicht schnell Punkte kommen, wird aus Angst möglicherweise sehr schnell Panik. Die Klasse kann dieser Kader halten, konnte er auch schon vorher ohne die Neuverpflichtungen. Aber nur, wenn die Mannschaft es auch 90 Minuten will.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Mit einem strammen Programm geht es in den nächsten Wochen bei unseren Wölfen weiter. Und als, man könnte sagen, Auftakt ins so bezeichnete stramme Programm, da werden wir am kommenden Wochenende gegen die Borussen aus Dortmund spielen. Und wie immer ist er auch heute wieder mein Gast hier im Kombinationsspiel, Martin Feil. Schön, dass du da bist.
Christian, ich freue mich auch, wie immer, dein Gast sein zu dürfen.
Samstag, Heimspiel aus unserer Sicht. Ihr kommt zu uns und es, ja, normalerweise wird ja auf Fanseite gesagt, ja, habe ich ja am Anfang auch so ein bisschen zitiert, diese Fanstimmen, ja, es geht in ein strammes Programm. Darüber könnte man jetzt sich auch aktuell so ein bisschen durchaus streiten, denn ihr schafft es zwar, Punkte einzukassieren, Siege einzufahren, aber das sind irgendwie alles immer so Wackelsiege, will ich sie mal bezeichnen. Ne? Hat man ja zum Beispiel gerade gestern Abend gegen Heidenheim wieder sehen dürfen.
Ja, wo du gerade Wackelsiege sagst, da musste ich spontan an Wackelzahn denken und irgendwie ist das auch gerade bei Borussia Dortmund sowas wie ein Zahnarztbesuch. Also es ist alles andere als souverän und trotzdem gewinnt Borussia Dortmund seine Spiele. Trotzdem schießt der BVB in diesem Jahr 2026 in jedem Spiel 3 Tore, obwohl man ja auch sagt, die Offensive, die lahmt gerade so ein bisschen. Also irgendwie passen die Zahlen und das, was man generiert, nicht so recht zum Spielverlauf. Gestern war es wieder eine Zitterpartie und Trainer Frank Schmidt von Heidenheim sagte nicht ganz so unrecht, 3:3 wäre möglich gewesen und es wäre auch das gerechte Ergebnis gewesen, denn Heidenheim hatte zum Schluss noch wirklich richtig gute Chancen, hätte vorher schon 3:1 in Führung gehen müssen. Also ergebnistechnisch alles top bei Borussia Dortmund aktuell in der Bundesliga, aber spielerisch und auch was so die Souveränität betrifft, ist Dortmund aktuell weit von der Spitzenmannschaft entfernt.
Also man spielt im Moment nach dem Motto, lieber dreckig siegen als gar nicht, ja, oder wackelig siegen als gar nicht. Aber du beobachtest das ja quasi tagtäglich, also jede Woche aufs Neue. Wo würdest du sagen, liegen denn im Moment diese Schwachstellen, dass man es nicht schafft, wirklich überzeugend auch und klar für sich ein Spiel zu entscheiden?
Also das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich die beantworten könnte, dann würde Niko Kovac mich direkt in sein Team mit aufnehmen. Der Trainer hat recht, indem er sagt, wenn du solche Spiele gewinnst, ist das auch eine Qualität. Er weiß aber auch, dass man auch nicht immer dieses Glück haben kann. Ja, woran liegt's? Also auf der einen Seite fehlt dem BVB die Souveränität, ein Spiel auch mal zu killen. Auch da war ein gutes Beispiel. Borussia Dortmund dreht das Spiel durch einen Doppelschlag von Guirassy, hat mit dem Elfmeter die Chance auf 4:2 und dann hättest du Heidenheim geknickt. Die haben ein gutes Spiel gemacht, aber das hätten die, glaube ich, nicht mehr verkraftet. Dann verschießt du diesen Elfmeter und auf einmal machst du damit auch den Gegner wieder ein bisschen stark. Der glaubt noch an seine Chance und dann ist es irgendwie so, als ist der Faden gerissen. Dann kam Heidenheim tatsächlich auswärts auch in Dortmund zu Tormöglichkeiten. Und da fehlt dem BVB tatsächlich so die Souveränität, solche Spiele dann auch im Stile einer Spitzenmannschaft nach Hause zu bringen und den Gegner einfach gar nicht mehr wieder zurückzulassen ins Spiel. Und das ist ihnen jetzt ja nicht zum ersten Mal passiert. Das ist ja quasi so ein Abziehbild gewesen. Man führte gegen St. Pauli, am Ende wurde es auch nochmal knapp. Also das zieht sich gerade so ein bisschen durch, wenn man in Führung geht, diese Führung dann auch tatsächlich über die Linie zu kriegen.
Ich will da sogar noch mal einen Schritt weiter gehen und mal behaupten, dass das irgendwie sich durch gefühlt die halbe Bundesliga zieht. Wir klammern jetzt mal die Bayern, die zwar auch durchaus in der Lage sind zu straucheln, und Leipzig mal so ein bisschen aus, aber irgendwie ist das so eine Mannschaftskrankheit, nenne ich es mal, die gerade in dieser laufenden Saison so einige ereilt, wo du sonst denkst, hey, die sind sattelfest, die haben eine super Kaderplanung, super Scouting, da passt das eigentlich alles von vorne bis hinten, zumindest hat man dann immer so das Gefühl, aber irgendwie in dieser Saison stimmt's an so vielen Ecken und Kanten nicht. Generell finde ich bei so vielen Mannschaften, da können wir uns in Wolfsburg leider ja auch nicht von ausschließen, aber das ist so ein Gefühl. Trügt das oder teilst du das?
Ich bin jetzt bei den anderen Mannschaften tatsächlich gar nicht so tief drin. Auch Borussia Dortmund trifft halt in tatsächlich vielen Spielen zu. Auch der Auftakt gegen Eintracht Frankfurt, da habe ich gedacht, als der BVB in Führung gegangen ist, das gewinnen die jetzt, weil ja eigentlich unter Niko Kovac die Defensive vom BVB ja auch nach wie vor richtig gut ist, zweitbeste Abwehr der Liga. Aber irgendwie schaffen sie es dann trotzdem nicht, Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Der Gegner kann zurückschlagen und das ist ja auch das Schöne am Fußball. Wenn du beispielsweise sogar eine 2-0-Führung hast, das klingt erstmal beruhigend, aber ein 2-1 ändert alles, weil dann im Kopf beim Gegner was losgeht, jetzt können wir doch noch was schaffen. Und der andere denkt dann auf einmal, hey, wir haben was zu verlieren. Und die Psychologie spielt dabei auch eine Rolle. Aber als Mannschaft wie Borussia Dortmund, als Spitzenmannschaft, die, und jetzt trauen sie sich ja sogar in Person von Ersatzkapitän Nico Schlotterbeck, auch die Meisterschaft durchaus als Ziel anzugehen. Wenn gleich Nico Kovac sagt, nee, Freunde, erstmal gucken wir in den Rückspiegel. Aber du bist jetzt auf einmal 6 Punkte dran an den Bayern, spielst Ende des Monats noch gegen die Bayern. Und da kann man sich ja schon mal eine gute Ausgangslage verschaffen, sollte man das Heimspiel gegen die Bayern, die in solchen Spielen allerdings, das muss man auch dazu sagen, dann immer on point top fit sind, könntest du, wenn es so bliebe, auf 3 Punkte ranrutschen. Und dann hätten wir ja tatsächlich sogar wieder so eine gewisse Spannung in der Bundesliga. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, man sieht es ja vielleicht auch international, dass die deutschen Mannschaften gegen Top-Teams, so wie Borussia Dortmund jetzt am letzten Champions-League-Spieltag gegen Inter Mailand oder davor in Tottenham, im Grunde verdientermaßen jeweils verloren hat. Und da scheinen uns andere Mannschaften irgendwie ein bisschen was voraus zu haben. Auch da die Bayern natürlich ausgeklammert.
Ja, ich drücke euch da natürlich alle Daumen. Ich freue mich eigentlich immer, wenn es irgendjemand schafft, den Bayern so ein bisschen den Schneid abzukaufen. Aber sehe es aber auch so ein bisschen wie Niko Kovac. Man muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und natürlich kleinere Brötchen backen. Das ist ja immer so. Und man muss sich beim internationalen Fußball natürlich auch mal fragen, ob wir als Fußballfans, jetzt unabhängig zu welchem Verein wir gehören, nicht auch in den letzten Jahren so eine gewisse Selbstverständlichkeit entwickelt haben. Diese Selbstverständlichkeit, immer gut international überall mitmischen und mitspielen zu müssen, das hat, glaube ich, so ein bisschen Fahrt wieder ab 2014 aufgenommen. Ja, da waren wir mal wieder jemand, der erfolgreich Fußball spielen konnte auf internationaler Bühne. Und ich glaube, wir müssen vielleicht auch selber bei uns einfach auch wieder lernen, dass es auch mal Jahre und vielleicht auch mal ein Jahrzehnt gibt, wo wir eben nicht die Größten im Sport sind. Egal, ob es jetzt Fußball ist oder was auch immer.
Ja, wobei der Handball schreibt ja gerade auch ganz schöne Geschichten. Da baut der DHB ein wirklich gutes Team auch mit einer Perspektive. Dänemark ist natürlich eine Generation gerade, die ist einfach zu stark. Aber Deutschland hat ein echt junges Team und ist im U-Bereich ja auch schon Weltmeister geworden. Und da geht's voran. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Also so die ganz, ganz Top-Leistungen, die bleiben noch aus. Zverev scheidet bei den Australian Open im Halbfinale denkbar knapp aus. Also es fehlt immer so dieser allerletzte Schritt, der fehlt häufig. Demzufolge bleiben die ganz großen Erfolge aus. Aber wer weiß, also vielleicht können die Bayern in dieser Champions-League-Saison überraschen. Also ich fand, im Spiel gegen Paris Saint-Germain haben sie eine brutal gute erste Halbzeit hingelegt, die so ein bisschen die Benchmark war. Die fand ich richtig gut. Nachher war es ein anderes Spiel nach dem Platzverweis. Aber wenn sie diese Leistung in den Frühjahr mit reinkriegen, wenn es um die Wurst geht, sprich in den K.O.-Duellen, dann ist mit den Bayern allemal zu rechnen. Aber auch da wird sich zeigen, andere haben natürlich auch Lust auf den Titel und auch die Möglichkeiten und tatsächlich auch mehr finanzielle Optionen, als es die deutschen Mannschaften haben.
Ja, das merkst du ja auch, wenn es um Kaderplanung und Ein- und Verkäufe geht, ja, was da manche Clubs für eine wahnsinnige Kaufkraft mitbringen. Und da fließen Beträge, das ist schon, da wird einem schon schwindelig, wenn man das allein schon liest und hört. Also von daher.
Aber ja, und vor allen Dingen, also ich weiß, weil wir das Thema Borussia Dortmund haben, da musste ich gestern echt schlucken, als ich gehört habe, dass der FC Chelsea Anselmino, den sie ja an Borussia Dortmund verliehen haben, der dort Spielpraxis bekommen hat, nicht so viele, wie man vertraglich vereinbart hatte, deswegen durfte man ihn zurückholen, aber das lag auch an seinen Verletzungen, die er hatte, der fühlt sich wohl, verdrückt Tränen beim Abschied von der Mannschaft, ist ja auch erst ein halbes Jahr da, aber hat sich offensichtlich sehr, sehr wohl gefühlt, muss dann zurück nach London, da denkt man, okay, die brauchen ihn, aber Pustekuchen, die brauchen ihn gar nicht. Die haben ihn nur benutzt und wollen ihn jetzt weiter verleihen nach Straßburg. Und das hat für mich dann schon wieder ein Stück weit von, also jetzt ist es vielleicht zu hoch gegriffen, aber das ist ja schon nah am Menschenhandel und berücksichtigt in keinster Weise die Bedürfnisse eines jungen Menschen, der zufälligerweise Fußballer ist. Also der wäre doch viel, viel lieber in Dortmund geblieben, ist jetzt auch fit, hätte dort Spielpraxis bekommen, nicht zuletzt, weil jetzt zum Beispiel gestern Emre Can krank war und Mane, der ja eigentlich dann für ihn gespielt hat, sich ja dann auch noch verletzt hatte. Also die Personaldecke ist ja jetzt nicht so super breit. Der hätte in Dortmund gespielt und jetzt muss er sich vielleicht wieder an ein neues Land, an eine neue Mannschaft gewöhnen. Das dauert ja auch alles Zeit. Und da stelle ich diese ganzen Transfertätigkeiten, gerade in England mit den vielen Leihspielern und so weiter, die finde ich, dürfte man schon nochmal auch in Frage stellen.
Es lebe die Wertschätzung. Ja, da wird ein Spieler auch so ein bisschen zur Wertanlage. Weißt du, das ist so, wie sich Tierfreunde ja darüber aufregen, dass ein Tier immer noch eine Sache ist. Und hier, finde ich, wird der Sportler zu der Sache. Ne? Als ich habe was wieder, wie im früher, ne? Du wolltest einen Film haben, der Film ist gerade nicht da, morgen kommt er wieder, dann kann ich ihn dir ausleihen und dann geht es halt von Hand zu Hand. Das ist irgendwie ist schon echt strange. Aber
Im Kicker, die haben ja dann meistens noch ein bisschen mehr Hintergrundinformation. Da wurde sogar gesagt, man hat ihn nur zurückgeholt, um den Preis für einen anderen Innenverteidiger, den man gerne hätte, zu drücken, um dem Verkäufer zu suggerieren, hey, wir haben überhaupt keinen Druck. Guck mal, wir haben hier noch einen Innenverteidiger. Und die haben dann aber ihrerseits einen Spieler verkauft und sind jetzt gar nicht mehr auf das Geld von dem Premier League Club abhängig. Und das heißt, die Strategie ist noch nicht mal aufgegangen. Und wer ist der Leidtragende? Ein junger Argentinier mit Gefühlen. Also das finde ich schon tatsächlich echt grenzwertig. Aber, und das hört man immer wieder, das ist das Business im Fußball.
Ja, aber das ist für mich inzwischen aber auch so ein bisschen so eine Ausrede, auf der wir uns ausruhen. Das ist so wie im Amt. Ja, das haben wir immer schon so gemacht, dass wir Akten von links nach rechts wälzen. Das werden wir auch die nächsten Jahre so machen. Warum sollten wir denn was ändern? Ich finde es halt schade, vor allem auch schade für euch. Da hätte man bestimmt, aber das kann man auch Dortmund so ein bisschen ankreiden, da hätte man aber auch bestimmt was machen können und vielleicht auch eine Kaufoption ziehen können, wenn man denn gewollt hätte. Das ist ja immer so ein zweiseitiges Schwert, finde ich.
Ja, wobei vertraglich war es halt so gedacht, bei einer gewissen Anzahl von Minuten hätte Chelsea ihn gar nicht zurückholen können. Die hatte er nicht aufgrund der Verletzung. Also waren Borussia Dortmund in dem Fall tatsächlich die Hände gebunden. Mir tut in allererster Linie, für Dortmund ist es auch hart, das muss man sagen, aber mir tut in erster Linie der Mensch Anselmino leid, der da so hin und her geschoben wird, als wäre er eine Schachfigur. Und da sind wir dann wieder bei einer Sache. Und das spiegelt in keinster Weise die Wertschätzung gegenüber Mitmenschen wider. Und das finde ich tatsächlich schon echt extrem und fragwürdig.
Auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zurück zu aktuelleren Ereignissen, die uns bevorstehen. Am Samstag seid ihr bei uns zu Gast und wenn ich an die Hinrundenbegegnung denke, dann war das ja auch ein Spiel aus der Kategorie Wackelig, aber Hauptsache 3 Punkte. Ja, das war ja wirklich lange Zeit eine Zitterpartie. Und selbst als das aus unserer Sicht 0-1 fiel bei euch, stand das ja noch lange nicht fest, dass das Spiel am Ende auch so ausgehen würde. Das war ja wirklich auf beiden Seiten ein Spiel, bei dem vielleicht sogar noch das eine oder andere Türchen auf beiden Seiten möglich gewesen wäre. Und unter dem Aspekt und wie es bei uns oder auch bei euch in den letzten Wochen so lief, was würdest du erstmal sagen, was wird uns am Samstag erwarten?
Auf jeden Fall eine hochmotivierte Borussia aus Dortmund, denn die haben jetzt tatsächlich ein bisschen Blut geleckt, denn man will sich jetzt wirklich positionieren und weiter Punkte sammeln, um dann am Ende des Monats, am 28. vielleicht tatsächlich ein echtes Spitzenspiel gegen den FC Bayern zu haben. Die werden hochmotiviert nach Wolfsburg fahren. Die werden auch wissen, dass Wolfsburg in der Heimtabelle ja jetzt nicht überragend gut dasteht. Und Borussia Dortmund hat, auch wenn das in der Vergangenheit jetzt nicht mehr ganz so gut auf dem Papier aussah, eigentlich eine gut funktionierende Organisation gegen den Ball und eine gute Defensive. Das heißt, da wird es schwer für Wolfsburg erstmal. Und also unter Niko Kovac ist eins auf jeden Fall viel, viel besser geworden bei Borussia Dortmund. Diese Mannschaft hat Mentalität. Das war ja immer so ein Unwort in Dortmund. Auch gestern gegen Heidenheim, der Rückstand, da haben nicht wenige damit gerechnet, dass das jetzt komplett in die Hose geht. Aber sie haben sich dagegen gewehrt und hatten auch die physisch, sich dagegen zu wehren und haben das Spiel tatsächlich nochmal zu ihren Gunsten drehen können. Das heißt also, da kann sich der VfL Wolfsburg schon mal auf einen Gegner einstellen, der unbedingt will, und das ist im Fußball ja durchaus ein entscheidender Faktor. Plus die Heimschwäche von Wolfsburg und die Probleme, die ihr da ja aktuell gerade auch habt, sehe ich den BVB da klar als Favoriten.
Ja, ich muss dem jetzt natürlich widersprechen. Wobei ich auch mal in einem früheren Kombinationsspiel so hinter vorgehaltener Hand gesagt habe, hey, jeder, irgendwie, der die Bayern verfolgt und der annähernd in der Lage ist, denen irgendwie die Meisterschale abzukaufen, der hat schon Punkte verdient, aber man tippt,
aber nicht gegen euch dann, ne?
Man tippt nie gegen die eigene Mannschaft, habe ich mir sagen lassen. Egal, wie schlecht es auch läuft. Ich glaube, wenn... Also es wird wieder wackelig und es wird wieder hakelig. Ja, das ist einfach im Moment der Dortmunder Stil, auch wenn er nicht schön ist. Ja. Also ich glaube, wir werden lange Zeit sowas wie ein 0-0 oder ein 1-1 haben und dann zum Schluss wird es irgendwie nochmal ein Tor geben. Ich hoffe für uns. Ich glaube aber auch, wenn wir beide mit einem Punkt rausgehen können aus dieser Partie, können wir gerade nach den letzten beiden Spielen, die eigentlich total eine Vollkatastrophe waren, aus Wolfsburger Sicht, können wir zufrieden sein mit einem Punkt.
Ja, Borussia Dortmund nicht. Die brauchen jeden Punkt einmal, um, wie Niko Kovac schon sagte, im Rückspiegel die Gegner kleiner werden lassen. Großes Ziel ist natürlich die Absicherung der Champions-League-Plätze. Das ist das oberste Ziel. Aber wenn noch mehr geht, und das hat er auch gesagt, dann will man natürlich mehr. Und dazu musst du einfach deine Spiele gewinnen. Allerdings, das muss man auch sagen, so gegen tiefstehende Gegner tut sich der BVB schwer. Und Heidenheim hat gestern tief gestanden. Wolfsburg wird vermutlich auch nicht den Hurra-Fußball spielen. Dann geht es für Dortmund zu Hause gegen Mainz 05. Die kämpfen ums Überleben. Die werden auch viel aufs Verteidigen setzen. Dann gibt es noch das internationale Zusatzspiel in den Playoffs zur Champions League. Das wird auch kein Honigschlecken gegen eine italienische Mannschaft aus Bergamo. Also es warten schwierige Aufgaben auf Borussia Dortmund, aber die müssen halt irgendwie gelöst werden. Und damit wollen sie dann natürlich in Wolfsburg anfangen.
Na dann, wir sind gespannt. Samstag geht's los, 15.30 Uhr, wie gewohnt in der Volkswagen Arena. Und bei mir heute zu Gast im Kombinationsspiel war Martin Feier aus Dortmund. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, Christian. Liebe Grüße nach Wolfsburg, respektive nach Hamburg.
Wölferadio. Fan-Talk.
Heute ist es ein Fan-Talk, über den ich mich ganz besonders freue, und das aus zweierlei Gründen. Zum einen geht es in meine, ja, man könnte sagen, zwischenzeitliche Wahlheimat. Ich habe nämlich 7 Jahre meines Lebens schulisch bedingt in Hessen verbracht, nämlich in Marburg. Dort ist eines mit der größten Gymnasien für blinde und sehbehinderte Menschen. Das ist ein Grund. Ich habe nämlich jemanden von dort. Und etwas, was leider auch immer wieder der Fall ist, dass nämlich weibliche Wölfe-Fans hier im Podcast irgendwie unterrepräsentiert sind. Das muss man ändern, finde ich. Und darum schlage ich heute, wenn man so will, 2 Fliegen mit einer Klappe und begrüße aus dem schönen Gladenbach bei Marburg Rebecca Bück. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Es gibt jede Menge zu erzählen und dazu werden wir auch mit Sicherheit in den nächsten Minuten kommen, aber wie es bei mir hier so Sitte und Brauch ist, stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, also du hast ja schon gesagt, ich bin die Rebecca, ich komme aus Gladenbach. Das ist in der Nähe von Marburg, so 20 Kilometer westlich. Marburg liegt direkt zwischen Frankfurt und Kassel, also in Mittelhessen. Ja, zur Volkswagen Arena sind es von meinem Hof auf den Meter genau 300 Kilometer. Das ist ganz witzig. Das sind also glatte 300 Kilometer, kein Meter weiter, kein Meter kürzer. Ja, ich habe eine Tochter, die auch Wölfe-Fan ist mit Leib und Seele, die jedes Heimspiel besucht und fast jedes Auswärtsspiel. Ja. Ich kann auch erzählen, also ich bin groß geworden in einer Familie mit nur Eintracht Frankfurt-Fans. Also mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, mein Opa, meine Oma, also meine ganze Familie, meine Onkels, Tanten sind alle Eintracht Frankfurt-Fans. Ich war als Kind des Öfteren mit im Stadion in Frankfurt, waren auch dann beim Sommerfest, beim Stadionfest. Aber irgendwie war das nie, dass ich mich da wiedergefunden habe. Das ist ganz witzig.
Und das ist spannend. Und warum? Kannst du das irgendwie benennen?
Ich kann es nicht so richtig benennen. Also ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, schon öfter, aber ich kann nicht sagen, warum das so ist. Aber in Wolfsburg gefällt mir das familiärer. Also ich fühle mich da, Wolfsburg fühlt sich für mich an wie ein Dorf. Die Menschen da sind, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich fühle mich da einfach total, der VfL Wolfsburg ist für mich wie eine Familie. Und das fehlt mir bei Eintracht Frankfurt vollständig.
Jetzt ist natürlich die spannendste aller Fragen. Du bist dort aufgewachsen in der Region in Hessen. Und wie kommt man zum VfL Wolfsburg? Ich meine, die Fanwege sind ja sowieso immer verschlungen und verworren und überhaupt. Aber oftmals, gerade in ferneren Regionen, zieht es einen ja dann doch zu den großen, in Anführungszeichen, Namen. Ich sage jetzt mal Dortmund, Schalke, Bayern, Leverkusen und so weiter. Warum Wolfsburg? Oder wie Wolfsburg?
Ja, da muss ich dann aber doch wieder zu Volkswagen zurückgehen. Wir haben einen Golf bestellt gehabt und haben den damals in der Autostadt abgeholt. Da war ein Heimspiel von Wolfsburg. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mit Fußball eigentlich fast gar nichts zu tun. Also ich habe keinen Fußball im Fernsehen geguckt. Ich habe es immer mitgekriegt, ja klar, wenn Frankfurt gewonnen hat oder sowas. Ja, jetzt waren in der Autostadt so viele Menschen mit Wolfsburg-Trikots, Schals, dass ich gesagt habe, wollen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwie Tickets. Jetzt haben sie aber gegen Bayern gespielt. Das heißt, das Stadion war restlos ausverkauft, logischerweise. Und wir sind dann da so ein bisschen ums Stadion rumgelaufen und da war da ein Mann, der hat uns 3 Tickets für die Nordkurve für 300 Euro verkauft.
Ui.
Ja. Es war ein stolzer Preis, aber ich bin halt ein Typ, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das auch. Und dann habe ich gesagt, okay, das investieren wir jetzt und ich will da rein. Ja, und so waren wir dann das erste Mal bei Wolfsburg im Stadion in der Nordkurve. Und das war natürlich, ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wir sind auch schnell zum Fanshop gegangen, haben uns Schals gekauft und Kappen, haben uns quasi ein bisschen eingekleidet, weil wir hatten nichts. Und ja, aber es war, hat uns total geflasht. Also mich und meine Tochter. Es war einfach der Hammer, ja.
Spannend. Okay. Also das war eigentlich mehr, ich will nicht sagen, mehr so eine Zufallsbekanntschaft, ja, oder nennen wir es Fußballliebe auf den ersten Blick irgendwie.
Genau sowas. Genau so war's. Also wir haben das Spiel leider 1-6 verloren. Wir haben zwar ziemlich früh hat Ronaldo ein Tor gemacht, aber dann folgte, glaube ich, auch der Ausgleich in der ersten Halbzeit noch, aber das war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Dann haben wir leider noch 5 Gegentore gekriegt in der zweiten Halbzeit. Aber die Stimmung ist nicht eingebrochen im Stadion. Also wenn du da mitten in der Nordkurve stehst, das ist ja Wahnsinn einfach. Und die Stimmung ist nicht eingebrochen und dann habe ich da wirklich mein Herz verloren an den VfL.
Sehr schön. Das freut uns natürlich zu hören. Es brennt mir eine Frage tierisch unter den Nägeln, seitdem ich weiß, dass du hier zu Gast bist. Und vor allem jetzt, wo ich auch weiß, dass deine Familie ja so ein bisschen Eintracht verbunden ist, da musste ich gerade schon ein bisschen schmunzeln, weil ich wollte dich nämlich fragen, wie schwer hat man es in einer Region, in der die Eintracht doch ganz schön viel Zwietracht sät und die Eintracht, die ja sowieso sich als der Traditionsverein betrachtet und alle anderen so ein bisschen kleinredet, vor allem auch den VfL Wolfsburg. Wie schwer hat man es da als VfL-Fan, sich dagegen zu behaupten?
Ganz, ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Also meine Familie, die hat es natürlich mittlerweile akzeptiert. Die haben am Anfang gesagt, ach ja, ach ja, Wolfsburg-Fan. Mittlerweile haben die es natürlich voll und ganz akzeptiert. Das ist auch mittlerweile tatsächlich so bei meinem Vater, der wirklich mit Leib und Seele Frankfurt-Fan ist, dass der auch es in Ordnung findet, wenn die beiden gegeneinander spielen, wenn die unentschieden spielen. Also das hat schon ganz, ganz viel zu heißen. Aber ansonsten mit Fremden hat man es ganz, ganz schwer. Also sobald man sagt, dass man Wolfsburg-Fan ist und wir sagen es natürlich, also sowohl meine Tochter als auch ich. Meine Tochter ist dann eher noch die Provokantere, die dann unser Lied singt und die Eintracht werden wir vernichten, was ja eigentlich gegen Braunschweig gemeint ist.
Das
Aber
ist doch, das ist eine schöne Fügung, dass wir
ja.
zweimal Eintracht haben. Ist
Ja.
ja mega, okay.
Ja, aber ansonsten, also ich sag mal, das Harmloseste ist, dass man belächelt wird. Also es kann auch schon ziemlich bös werden und ziemlich unter die Gürtellinie gehen, obwohl wir Frauen sind. Und ja, das ist schon teilweise. Also man hat hier einen ganz, ganz schweren Stand, ja. Das kann auch kein Mensch nachvollziehen. Aber die waren halt auch noch nie in Wolfsburg als Wolfsburg-Fan im Stadion.
Ja, das stimmt. Also, ich hatte im September jemanden mit. Ich war im September mit Leuten in Wolfsburg und da war ein HSV-Fan mit bei und da wurde mir dann auch gesagt, hey, bei euch im Stadion die Atmosphäre, man fühlt sich richtig heimisch. In Hamburg ist alles sehr offen. Das heißt, selbst wenn du Getränke holen gehst, da gibt's keine Türen irgendwie zu den Rängen, du wirst auch da draußen zugedröhnt und überhaupt. Und in Wolfsburg ist natürlich alles ein bisschen kleiner und familiärer, aber auch so durch die Bauweise des Stadions macht es einem auch, sag ich mal, angenehmer, sich dort aufzuhalten.
Ja,
Also es gibt
total.
auch andere, die das definitiv so fühlen und empfinden.
Ja, total. Also es ist schon wirklich einfach toll, ja. Also ich war ja mittlerweile auch in verschiedenen Stadien auswärts und ja, Wolfsburg ist ein wunderschönes Stadion und es ist einfach schön, immer da hinzukommen.
Und wie oft schaffst du es, sag ich mal, in so einer laufenden Saison nach Wolfsburg zu kommen?
Also ich hatte bis Ende 2017 eine Dauerkarte und war wirklich, wirklich jedes Heimspiel da. Also egal, ob das, ja, zu der Zeit haben wir tatsächlich noch Champions League gespielt, ob das ein Champions League Spiel war, mittwochs abends, ob das am Wochenende, ob das sonntagsabends Spiel war. Also ich war bei jedem Heimspiel da, fast 5 Jahre lang, bin dann leider krank geworden. Und dann war mir das nicht mehr so möglich. Und meine Tochter hat jetzt wieder eine Dauerkarte und fährt oft samstags morgens hier los und kommt samstags abends wieder nach Hause. Jetzt natürlich zum Samstagsnachmittagsspiel. Und wenn es meinen Gesundheitszustand zulässt, dann fahre ich auch gerne mit ihr.
Hast du irgendwie mal so aus Spaß mal zusammengerechnet, wie viele Kilometer du für den VfL in all dieser Zeit schon zurückgelegt hast?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber das spielt natürlich auch auf jeden Fall eine Rolle. Also nicht die Kilometer, die ich fahre, sondern krankheitsbedingt. Also ich bin jetzt in Erwerbsminderungsrente. Das heißt, ich habe deutlich weniger Geld. Und 600 Kilometer Fahrt kostet natürlich einiges an Sprit und spielt da natürlich auch mit rein. Also es sind schon sehr, 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 sehr viele 1000 Kilometer, die ich für den VfL gefahren bin, ja.
Wenn du sagst, auch so ein bisschen gesundheitliche Gründe, bedeutet das denn auch, du übernachtest dann auch in Wolfsburg oder fährst du denn abends auch wieder zurück?
Beides, beides. Also ab und zu nehmen wir uns da ein Zimmer, aber meistens fahren wir eigentlich morgens hin und abends wieder zurück.
Bist du jetzt ein Fan nur von den VfL-Männern oder verfolgst du auch so ein bisschen den Erfolg der VfL-Frauen?
Also ich bekomme das mit den Frauen, aber prinzipiell interessiere ich mich für Frauenfußball eigentlich gar nicht. Aber natürlich kriegt man mit, wie erfolgreich die Frauen sind im Gegensatz zu unseren Männern. Ja, das geht nicht an einem vorbei.
Ist vielleicht eine etwas provokante Frage, aber dann würde mich natürlich interessieren, was fasziniert dich dann am Fußball der Männer mehr, dass du sagst, ah, okay, bei den Frauen, das bekomme ich zwar mit, aber das reißt mich nicht so mit oder interessiert mich nicht so?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Irgendwie war Fußball für mich immer schon ein Männersport. Also da bin ich vielleicht jetzt altmodisch oder keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Spiel irgendeiner Frauenmannschaft geguckt, auch keine Champions League oder sonst irgendwas. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht.
Ja gut, hat man ja manchmal, meine Güte. Also es hatte mich halt nur interessiert, hätte ja sein können, dass es jetzt irgendwie einen Grund gibt, dass du sagst, was weiß ich, ach, das ist mir nicht rasant genug oder keine Ahnung. Aber okay.
Nee, das glaube ich ja noch nicht mal. Also ich glaube, also was man so mitkriegt von jetzt Bundesliga-Frauen, die sind ja teilweise, glaube ich, deutlich besser als die Männer. Einfach jetzt nicht nur beim VfL Wolfsburg. Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mir einfach mal ein Spiel an.
Definitiv. Vielleicht kriegen wir so auch irgendwie mal die Frage beantwortet, was denn das Geheimerfolgsrezept bei den Frauen ist, dass gerade in Wolfsburg alles so erfolgreich läuft und das auf einer gewissen Konstanz über mehrere Saisons hinweg. Etwas, was wir bei den Herren ja irgendwie nicht wirklich schaffen. Und
richtig.
Damit sind wir eigentlich auch schon so halbwegs doch schon in der Misere, in der aktuellen Situation gelandet. Wenn du so über die derzeitige Situation beim VfL nachdenkst und dir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, was hast du da so für Gedanken, wenn du das jetzt in Worte fassen müsstest?
Also wenn ich das in Worte fassen muss, dann ist ein ganz klarer Satz, also wenn das so weitergeht, steigen wir definitiv ab. Ja, wie du auch eben gerade schon gesagt hast, also wir sind total unbeständig die letzten Jahre. Da ist überhaupt keine Konstanz drin. Ja, also wir haben meiner Meinung nach ganz große Unsicherheiten in der Defensive. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 90 Minuten lang eine stabile Leistung auf den Platz gebracht haben. Meinem Empfinden nach, sobald wir ein Gegentor kassieren, hört unsere Mannschaft auf zu spielen. Also dann spielen die meiner Meinung nach gar keinen Fußball mehr. Ja, und vorne offensiv scheint ja auch irgendwie, die kreieren Chancen, aber können keine Tore erzielen. Also irgendwas läuft da ganz, ganz gewaltig schief.
Die Frage, die man sich da ja auch immer stellt und auf die irgendwie auch keiner so richtig eine Antwort hat, beziehungsweise Antwort weiß, an wen liegt das? Also, wenn du das für dich analysierst, woran machst du das fest? Ist das, ist das der Trainer? Ist es der Kader? Muss man da vielleicht noch weiter oben ansetzen an der Führung, sage ich mal, an der sportlichen Führung, die scoutet und einkauft? Oder ist das eine Mischung aus allem? Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, also wir haben ja einen ziemlich breiten, großen Kader, aber der passt für mich nicht zusammen. Also ich finde, da läuft beim Einkauf halt einiges schief. Ja. Also wir hätten gezielt einkaufen müssen, nicht einfach, ja, keine Ahnung. Und da ist es meiner Meinung nach ja ein Fehler von oben. Also wir haben ja schon alle möglichen Trainer gehabt, ständige Trainerwechsel und das Problem bleibt immer das gleiche.
Ich weiß nicht, ob der Artikel vor rund anderthalb Wochen irgendwie über den Weg gelaufen ist. Es gab in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung ein Interview mit Pierre Littbarski und dort hat er sinngemäß gesagt, der Trainer ist im Moment die ärmste Sau, weil er muss das ausbügeln, was auf anderer Ebene in der vorherigen Saison so ein bisschen verbockt wurde und auch im Sinne von, was du ja auch eben meintest, Scouting und dem Zusammenstellen der Mannschaft. Also du bist da mit deiner Einschätzung oder deiner Meinung zumindest nicht alleine.
Ja, würde ich auch sofort unterschreiben. Würde ich sofort unterschreiben, was er gesagt hat, ja.
Ich meine, oh klar, okay, es ist ja auch verständlich, ja, Daniel Bauer ist, sag ich mal, in der laufenden Saison gekommen, konnte zum Kader in dem Sinne nichts beitragen, dass er irgendwelche Wünsche in Anführungszeichen hätte äußern können und so weiter. Und er muss halt mit dem arbeiten, was da ist. Ja, natürlich. Das ist so, wenn man irgendwie versucht, in ein Gefüge, sag ich mal, reinzuwachsen und irgendwie dann die Kastanien aus dem Ofen holen darf. Und was ich mich bei alledem frage, so ging es mir zumindest, am Anfang war ich so ein bisschen euphorisch, weil ich das Gefühl hatte, da ist ein junger Trainer aus dem Nachwuchs, der irgendwie es geschafft hat, die Mannschaft anzusprechen, die Mannschaft auch wirklich zu führen, zu coachen, dass da wirklich auch wieder ein Team auf dem Platz steht. Und das sah ja auch am Anfang relativ vielversprechend aus. Und dann kam aber wieder ein Einbruch. Und das ist ja sowas ganz Skurriles. Ich meine, das haben viele andere Mannschaften auch. Ja, du hast diesen Neutrainer-Effekt, nenne ich es mal. Ja, es läuft am Anfang erstmal wieder rund und dann geht's wieder den Bach hinunter. Aber das ist ja so bei uns inzwischen schon irgendwie ein schlechter Running Gag, ein ganz schlechter Running Gag, ja. Wenn man mal ein bisschen zurückgeht, das war bei Ralf Hasenhüttl so, das war bei Niko Kovac so und bei Florian Kohfeldt und überhaupt. Ich frage mich halt, wie kommt sowas? Was sagst du?
Ja, das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, muss ich sagen. Also das ist wirklich skurril. Ja, und der Daniel Bauer, der tut mir jetzt auch richtig leid. Also meiner Meinung nach hätte man den nicht sofort verpflichten sollen für so lange Zeit, weil ich ein bisschen Angst um ihn habe. Ich glaube, er ist ein guter Trainer und aber ich habe ein bisschen Angst um ihn, dass er da jetzt auch wieder abgesägt wird. Und das würde mir unfassbar leid tun, weil ich glaube eigentlich, dass er ein guter Trainer ist. Irgendwo hakt es da einfach komplett in der Mannschaft.
Ja, das ist, also ich bin zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich gegen dieses sich schnell drehende und inzwischen auch zu schnell drehende Trainerkarussell. Ich finde, ein Trainer muss Zeit haben, aus einem bunten Haufen halt genau eine Mannschaft zu formen. Und ich glaube, vielleicht gehört dazu auch so eine Krise, wie wir sie jetzt haben. Und vielleicht ist es auch der richtige Weg von Peter Christiansen zu sagen, hey, ich bleibe dabei, Daniel Bauer ist unser Mann. Das Ding ist, das wird ja nach außen hin öfters mal immer gesagt, ja, wir bleiben beim Trainer und am Ende wird sich dann doch wieder nach zwei weiteren verlorenen Spielen umentschieden, weil die Hütte brennt. Aber auch wenn wir beim VfL krisengebeutelt sind und Krisen gewohnt sind. Und auch wenn es aktuell echt nicht gut läuft, bin ich trotzdem der Meinung, hey, ein bisschen mehr Ruhe und Besonnenheit täte uns ganz gut, auch uns Fans. Und wenn es, sage ich mal, nach, ja, ich sage jetzt einfach mal nach einem Vierteljahr, dann ist die Saison zwar rum, aber wenn es dann immer noch nicht rund läuft, dann können wir vielleicht mal drüber wechseln, dann können wir vielleicht mal drüber reden, ob der Trainer vielleicht der Falsche war und ihn austauschen. Andere würden jetzt sagen, nein, um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Das dürften wir noch nicht mal annähernd denken und wagen, weil dann sind wir nämlich im Abstiegskampf. Da muss ich aber auch als inzwischen über 10-jähriger Wölfe-Fan sagen, ja, aber Abstiegskampf, das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch und böse, damit kennen wir uns ja aus. Ja, das ist ja für uns nichts Neues in dem
richtig,
Sinne.
Ja.
Wir sind Fahrstuhlfahren gewohnt und rasante Achterbahnfahrten auch. Vielleicht ist das gerade mal wieder so eine heiße Phase, aber uns bringt purer Aktionismus aber auch nicht weiter. Und damit sind wir bei einem anderen großen Thema aktuell. Wir haben am Montag die Wintertransferphase beendet. Mhm. Für uns als Fans sah es ja so aus, als hätte sich da nichts getan oder wenn erst so kurz vor Sendeschluss, auch wenn dann in weiteren Interviews in der Zeitung zwar gesagt wurde, nein, wir waren da vorher schon dran und wir haben nur nichts nach außen dringen lassen. Aber das, was aber auch durch die Medien ging, waren gefühlt Dutzende von Absagen von anderen Spielern, die wir hätten haben wollen, aber nicht gekriegt haben. Und jetzt haben wir was gekriegt, wo man sich halt auch fragen kann, bringt uns das wirklich weiter? Also ich freue mich über jeden neuen Spieler, der Bock hat auf den VfL Wolfsburg und auch wirklich sich hier einbringen möchte. Aber es ist halt, es wirkt für mich als Fan, weil man halt nichts anderes mitbekommt, immer wie wir kaufen so die Reste ein oder leihen die Reste aus, die noch zu haben sind.
Ja, so kam es mir tatsächlich jetzt auch vor. Vor allen Dingen, dass wir Absagen kriegen. Normalerweise, so war mein Gefühl über die letzten Jahre, dass wir oft als Sprungbrett benutzt werden. Ziemlich gute Spieler bei uns, die dann fürs Doppelte oder Dreifache verkauft werden, weil sie entdeckt wurden. Das funktioniert halt momentan nicht. Ja? Also wenn jetzt ein Spieler zu uns kommt und möchte durch uns irgendwo groß rauskommen, das funktioniert halt nicht, weil unsere Mannschaft spielt, wie sie spielt.
Weil unsere Mannschaft spielt, wie sie spielt, ja. Ich hatte auch bei den letzten Spielen, auch wenn ich wirklich versucht habe, mehrere Haare ganz am Kopf von Daniel Bauer zu lassen. Ich hatte bei den letzten Spielen aber auch so ein bisschen mich gefragt, was ist das für eine Aufstellung? Also dieses Rumexperimentieren waren wir ja schon unter den Kovac-Brüdern gewohnt. Mhm. Ja. Ralf Hasenhüttl, okay, der hat versucht, da so ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, ein bisschen mehr Konstante. Ich hatte das bei Daniel Bauer am Anfang auch das Gefühl, dass er genau weiß, was er will. Aber bei den letzten beiden Spielen gegen Heidenheim und gegen Köln hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das gerät hier irgendwie alles so ein bisschen außer Rand und Band.
Ja, das stimmt. Das Gefühl hatte ich auch. Also irgendwie habe ich da gar keine Spielidee erkannt in seiner Aufstellung oder. Und da frage ich mich als Fan, ich wohne nicht in Wolfsburg, ich kriege also so gut wie gar nichts mit, was in Wolfsburg passiert. Ich habe keine Wolfsburger Tageszeitung oder sonst irgendwas. Ich kriege meine Informationen aus VfL Wolfsburg-Kanal oder aus dem Kicker. Aber ich frage mich, ob der Bauer selbst entscheidet, was er da tut. Also gerade die letzten paar Spiele, da stelle ich mir schon die Frage, wird er da irgendwie, kriegt er gesagt, was er zu tun hat oder ist das sein freier Wille? Weil es tatsächlich ganz anders ist als die ersten paar Spiele, die er trainiert hat.
Ja, diesen Vorwurf gab es von Fanseite ja bei Paul Simonis auch. Da wurde dann in Fanforen von der Dänemark Connection gesprochen. Aber das fand ich wirklich weit hergeholt. Also nun, wir hatten zu dem Zeitpunkt oder wir haben auch immer noch viele dänische Spieler. Ja, nun, wenn die gemeinsam irgendwie spielen und aufgestellt werden, das ist nun mal so, wenn in einer Mannschaft mehrere Spieler einer Nation sind. Ja, das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Also das fand ich schon sehr strange. Aber ja, es ist spannend, wie du das beobachtest oder was du da beobachtest. So krass hätte ich es jetzt nicht formuliert, so im Sinne von, das ist wirkt irgendwie ein bisschen ferngesteuert, also fernab von dem, was er vorher gemacht hat. Gut, gegen Heidenheim war Maximilian Arnold halt nicht dabei, weil er gelb gesperrt war. Okay, okay. Aber das war halt auch nur eine Personalie, ja. Und was halt auch symptomatisch für diese Phase ist, die wir gerade durchleben, war auch das Spiel in Köln. Erste Halbzeit absoluter Flop. Zweite Halbzeit war dann okay. Aber okay reicht halt auch nicht aus. Wir können froh sein, dass es nur 0-1 ausgegangen ist, dass Köln nicht irgendwie besser gespielt hat, was sie hätten vielleicht tun können. Aber und sich dann am Ende auch hinzustellen und sagen, ja, es war ja gar nicht so schlecht, es gibt noch Baustellen, in denen wir arbeiten müssen. Ja, das ist zwar richtig, aber die Frage ist halt auch, und jetzt muss ich ihn dann doch auch mal kritisieren, obwohl ich ja gerade gesagt habe, hey, man sollte vielleicht mal die Kirche im Dorf lassen. Mir fehlt ja auch so ein bisschen mehr, ja, ich will nicht sagen Durchschlagkraft, aber so dieses Fehler besser einzugestehen oder auch Fehler direkter zu benennen.
Das stimmt, das stimmt. Aber ich muss sagen, als ich war ja in Wolfsburg bei dem Spiel gegen Heidenheim und das war ja, ja, sehr, sehr schlecht. Ich war vor 2 Wochen in Mainz auswärts. Das war, also wir haben ja ziemlich früh, hat der Amora ja das 1-0 für uns geschossen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, danach habe ich immer das Gefühl, die Mannschaft hört das Fußballspielen auf. Und das Spiel war einfach wirklich eine Katastrophe in Mainz. Das war wirklich eine Katastrophe. Also das ist für mich jetzt mehr Heimspiel gewesen als Wolfsburg. Das ärgert mich dann nicht so, wenn ich nur 100 Kilometer fahren muss zum Spiel. Aber jetzt in Köln, die erste Halbzeit, war für mich auch eine absolute Katastrophe. Also die haben, ja, die erste Halbzeit, da waren die so schwach im Offensivspiel und in der Kontrolle. Köln war total aggressiv, total dominant, haben ja dann auch das 1-0 gemacht. In der zweiten Halbzeit, nach der Halbzeitpause, waren sie für mich schon ausgewechselt, fand ich. Also sie waren auf jeden Fall deutlich aggressiver als Köln. Und ich muss sagen, die zweite Halbzeit in Köln, auch wenn wir verloren haben, ich habe schon lange nicht mehr so eine starke Mannschaft von uns gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben die Wölfe mal wieder gekämpft.
Ja, die Frage ist halt nur, warum schaffen wir das keine 90 Minuten lang? Warum immer entweder am Anfang eines Spiels, bis dann das Gegentor fällt, oder zum Ende eines Spiels, wenn eigentlich schon fast alles verloren ist? Das ist so das, was mir irgendwie nicht so richtig einleuchten möchte. Ob irgendwie dann erst der Funke überspringt und hey, wir wachen jetzt mal auf. Ist ja schön. Sonst wäre es wahrscheinlich schlimmer ausgegangen. Aber warum immer erst so spät?
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Wir sind kein schlechter Kader. Wir haben keine schlechten Spieler, dass man jetzt sagen könnte, hey, sie schaffen es einfach nicht, von der Physis, von der Fitness und so 90 Minuten durchzuhalten. Ja, das ist es ja nicht. Das ist ja das Eigenartige daran.
Und ja, das ist eigentlich unerklärlich. Wobei, wenn ich jetzt nochmal zur Eintracht Frankfurt gehe, mein Vater sagt das Gleiche über Frankfurt.
Ja gut, die...
Er ist der Meinung, diese Mannschaft würde genauso einen Mist spielen wie unsere. Und da ist es, also im Endeffekt, wenn ich mir so ein Eintracht-Spiel angucke, haben die fast das gleiche Problem. Die spielen keine 90 Minuten konstant. Und ich habe keine Ahnung. Also ich war immer der Meinung, ganz zu Anfang, die Doppelbelastung. Habe ich immer gedacht, unsere Mannschaft, ja gut, jetzt spielen die Champions League oder dann die DFB-Pokalspiele oder so. Dann war ich immer der Meinung, ja, die haben diese Doppelbelastung und das schafft unsere Mannschaft irgendwie nicht. Ich denke aber nicht körperlich, sondern mental. Jetzt haben wir aber keine Doppelbelastung. Ja, also wir können uns komplett auf die Bundesliga konzentrieren. Und wir schaffen es trotzdem nicht. Also irgendwo muss da was ja ganz gewaltig schieflaufen.
Das stimmt. Das Problem in Anführungszeichen, haben ja gerade andere Mannschaften auch, eben auch die Eintracht aus Frankfurt. Das dürfte noch interessant werden, sich mit denen mal darüber zu unterhalten. Ob sie es dann schönreden oder keine Ahnung, was dann passiert. Aber ja, vielleicht, wer weiß, was das ist. Aber ich könnte jetzt auch sagen, was interessiert mich, was die Eintracht macht. Gut, aber letzten Endes muss man sich schon fragen, wenn das bei mehreren Mannschaften so auftritt, was läuft generell oder läuft generell irgendwas in den Vorbereitungen falsch, in den Abläufen, die wir vielleicht auch nicht so kennen als Fans. Ja, es muss ja irgendeinen Grund geben, dass auf einen Schlag, sage ich mal, gleich mehrere Mannschaften mit so einem komischen Problem dastehen. Ja, ja. Ich verfolge jetzt Fußball noch nicht so lange, seit ein bisschen mehr als 10 Jahren, aber ich fand, es gab immer mal bessere Saisons, es gab schlechtere Saisons, aber so diese Einbrüche von Leistung, so krass wie diese Saison, hat es das schon lange nicht mehr gegeben.
Nee, definitiv nicht. Also ich glaube, wir haben ja auch diesen Negativrekord aufgestellt. Ja, und haben jetzt mehr Gegentore als eigene Treffer erzielt in dieser Saison. Das ist schon, läuft es definitiv in die falsche Richtung.
Ein Thema, was ja vor dem und während dem Köln-Spiel ja so richtig schön in Fankreisen die Runde gemacht hat, war die Sanktionierung von Mohamed Amoura. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
Ich habe das mitbekommen, ja. Also ich habe das schon irgendwie direkt, als die Aufstellung kam, Mannschaftsaufstellung, habe ich mich gefragt, wo er ist und habe dann auch mitbekommen, dass das irgendwelche Sanktionen waren. Worum es da genau geht, weiß ich halt natürlich nicht. Würde mich schon interessieren. Also ich finde ja, ich habe nur irgendwie ein Statement vom Bauer gehört, dass er, dass das die einzige Konsequenz war, weil er sich irgendwie nicht ins Team eingefügt hat oder sowas in der Art. Und dann finde ich das natürlich sehr gut, dass man da konsequent ist.
Ja, hat sich nicht richtig eingefügt. Es war auch früher aus dem Training raus. Da sind wohl einzelne Sachen noch vorgefallen. Es wurde ja stark kritisiert, dass er überhaupt sanktioniert wurde, wo bei uns doch so die Hütte brennt. Ich sehe das sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite ist Daniel Bauer, wie gesagt, noch ein sehr junger Trainer. Und gerade da, finde ich, musst du auch ganz klare Akzente setzen. Und zwar nicht in Richtung uns Fans, sondern erstmal in Richtung der Mannschaft, die du coachst. Und das bedeutet am Ende auch, wenn sich einer irgendeinen Fehltritt leistet und Fehlverhalten, egal wie stark die Hütte brennt und egal wie sehr wir auf diesen Spieler angewiesen sind, gerade weil es ein Stürmer ist, weil es ja oftmals unser Matchwinner ist. Du machst dich sonst aber auch unglaubwürdig, wenn du es eben nicht sanktionierst, wenn du sagst, ja, es ist halt ein toter Mann, wir lassen es jetzt mal irgendwie unter den Tisch kehren und reden danach nochmal drüber. Ja, aber danach juckt es keinen mehr, weil dann ist es vergessen. Ja, es ist genau in diesem Moment aktuell. Und entgegen jeglicher Kritik kann ich durch und ganz verstehen, dass man da sagt, hey, ich sanktioniere das, weil ansonsten riskiere ich meinen Kopf vor der Mannschaft und meine Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das kannst du dir in der aktuellen Situation absolut nicht leisten, weil dann hätten wir auch bei Paul Simonis bleiben können, bitteschön. Ohne jetzt hier Trainer-Bashing betreiben zu wollen, aber das ist, wenn es darum geht, irgendwie die Mannschaft zu versuchen zusammenzuhalten, und dazu gehören leider auch nochmal ein paar unschöne Seiten, dann kannst du dir nicht leisten, da irgendwie Larifari walten zu lassen, bei aller Liebe.
Ja, und das sehe ich genauso. Also ich habe in den letzten 12 Jahren nicht eine Situation mitbekommen, dass ein Spieler sanktioniert wurde oder so. Also ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern. Ich habe auch, mein erster Gedanke war auch, Amoura nicht dabei, der für uns die Tore schießt sozusagen. Aber andererseits, ja, du hast vollkommen recht. Also wenn Grenzen überschritten werden, dann müssen Konsequenzen herbei. Ohne Konsequenzen werden diese Grenzen immer wieder überschritten und der Trainer verliert die Mannschaft komplett. Und da muss ich sagen, Hut ab, dass das so passiert ist. Und ja, ich fand's gut.
Ja, definitiv. Also Respekt kann man wirklich nicht anders sagen, weil ich glaube, jeder andere hätte da vielleicht anders gehandelt oder ja, wäre einfach eingeknickt. Ich will ja auch nicht leugnen, dass das Spiel vielleicht auch ganz anders ausgegangen wäre, wenn Mohamed Amoura gespielt hätte. Aber könnte, wäre, hätte, ja, das ist eh immer schwierig zu sagen. Da, so weit reicht die Glaskugel dann ja doch nicht.
Das stimmt. Also natürlich kann man jetzt sagen, ja, hätte der da vorne drin gestanden, dann der hätte die Tore gemacht, die Dagim und Pejinovic da vergeben haben. Kann man sagen, ja, aber ob es so gewesen wäre, wissen wir nicht. Und das war die, ja, war, wie gesagt, ich fand es gut, dass das so konsequent war. Auch obwohl wir in dieser Situation sind und uns das eigentlich nicht erlauben können. Aber ja, das wäre ansonsten ein Freifahrtschein für die ganze Mannschaft.
Was ist so deine Hoffnung für die nächsten Spiele? Hast du überhaupt Hoffnung für die nächsten Spiele?
Also für kommenden Samstag habe ich gar keine Hoffnung. Ja, doch, ich habe Hoffnung. Ja, habe ich. Also ich bin eigentlich tief in meinem Herzen davon überzeugt, dass wir nicht absteigen werden. Mein Problem ist, dass ich das Problem des VfLs nicht benennen kann. Und ich glaube, 90% der Fans können es nicht benennen, welches Problem da gerade herrscht, wo man wirklich ansetzen müsste. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir uns irgendwie so durchschlängeln werden. Ich hoffe, wir spielen keine Relegation, weil das kann mein Herz nicht verkraften. Ja.
Nun ist ja Dortmund aber auch so eine Mannschaft, die zwar Siege eingefahren haben in den letzten Spielen, aber wenn man sich mal die Saison so anschaut, waren das alles keine klaren Siege, sondern sehr häufig, ich nenne sie mal Wackelsiege. Ja, 1-0, 2-1 oder 3-2. Ja, alles so Sachen, die auf Messerschneide standen, die auch hätten andersrum ausgehen können. Man denke nur an das Hinrundenspiel Wolfsburg gegen Dortmund. Ja, das war ja auch so eine Zitterpartie sondergleichen.
Ja, das stimmt. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass das so passiert. Aber wenn ich das ganz realistisch sehe, also Mainz auf dem Abstiegsplatz und ja, wir verlieren gegen die mit 3-1. Ja, also wenn du gegen Heidenheim und gegen Mainz nicht gewinnen kannst, dann ist halt Dortmund oder dann danach die Woche Leipzig halt echt eine schwere Nummer.
Also das Programm wird definitiv nicht leichter in den nächsten Wochen. Wobei Leipzig ja im Moment auch so ein bisschen den langen Atem verliert, was ich sehr schade finde, weil die echt auch einen richtig guten Lauf hatten. Dafür ist Hoffenheim überragend gut.
Ja.
Also es ist gerade so, mal von Platz 1 abgesehen, ich hoffe, da tut sich auch noch ein bisschen was, irgendwie, dass es dann doch noch mal ein bisschen spannender wird, aber so in der oberen Tabellenhälfte, da geht gerade die Post ab und es ist echt spannend, diese Saison.
Das stimmt, aber die Post geht genauso im unteren Drittel
das
ab.
Ist es
also
und
da
das
ist ja auch
alles dicht
ja,
bei.
Ja, alle total eng beieinander und ja, ein Spiel entscheidet hier ja, über deinen Tabellenplatz in der 10er-Region oder ganz unten. Also das ist schon alles sehr spannend gerade, ja.
Wenn du tippen müsstest, ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar auch regelmäßig tippst, wie wird das Spiel am Samstag ausgehen?
Ich tippe tatsächlich, aber ich tippe immer mit dem Herzen.
Das ist sowieso
ist das
immer
schwierig.
Gut.
Jein. Also in letzter Zeit werde ich halt immer enttäuscht. Ja, ich wünsche mir ein schönes 2-1.
Ich glaube, das ist so der Standardtipp von vielen. Ich habe aber auch mich belehren lassen müssen, man tippt sowieso nie gegen die eigene Mannschaft, auch wenn es ja entgegen jeglicher Realität ist.
Richtig.
Ich habe ja auch Wolfsburg gegen Bayern positiv getippt, aber dass das so ausgeht, das hätte ich mir glaube ich auch nicht träumen lassen.
Gut, das war tatsächlich eine Deklassierung. Ja.
Ja.
Das war.
Aber das klammern wir mal aus. Wobei auch da.
Das klammern wir aus, ja.
Das war auch wieder so ein Spiel. Erste Halbzeit top. Und dann ging es ruckzuck den Strudel nach unten. Also es war auch wieder so, ja, stilprägend für das, was man dann in den nächsten Wochen auch sehen konnte, leider.
Ja.
Ich habe dich noch gar nicht gefragt, ob du im aktuellen Kader einen Lieblingsspieler hast. Also über wen freust du dich besonders, wenn er in der Aufstellung steht?
Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich finde ich den Wimmer gerade richtig gut. Also den habe ich tatsächlich auch persönlich kennengelernt und ist ein sehr sympathischer Mensch. Aber davon mal abgesehen, hat er die letzten Spiele auch gut gespielt. Ja, hat mir gefallen.
Auf jeden Fall. Das ist doch eine solide Wahl, ne? Muss ich sagen.
Ja.
Wo hast du ihn mal persönlich kennenlernen dürfen?
Nach dem Training. Ich hatte, ich habe einen Neffen, der ist 7. Und der wird hier immer so hin und her gereicht zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Ich nehme den also öfters mal mit nach Wolfsburg ins Stadion. Und wir waren jetzt neulich auch wieder da und haben dann da übernachtet und sind dann am Sonntag zum Training gefahren. Und da haben wir ein paar Spieler. Dann hat er Autogramme gekriegt und Fotos gemacht und das fand er natürlich ganz toll. Also.
Ein kleiner Tipp für deinen Neffen und dich, aber auch für alle da draußen. Im Rahmen unseres Podcasts gibt es ja einmal im Monat unsere Interviewreihe Hinter der Rückennummer. Und du ahnst schon, auf was ich dich jetzt hinweisen möchte. Es gibt eine Folge mit Lieblingsspieler Patrick Wimmer. Da erfährst du mal ein paar Sachen abseits des Spielfeldes, auch mal ein bisschen abseits des Fußballs so, weil unser Kollege Volker Rechin redet natürlich auch über Sport, aber natürlich auch wollen wir den Mensch hinter der Rückennummer kennenlernen und nicht einfach nur den Fußballer. Und es lohnt sich natürlich alle Interviewfolgen, aber weil du Patrick Wimmer erwähnt hast, will ich natürlich nicht versäumen, dich auf genau diese Folge noch hinzuweisen und euch da draußen natürlich auch.
Sehr schön, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Das ist halt auch sowas Einmaliges, muss ich sagen. Also, dass ihr einen Podcast macht mit den Spielern, dass man die persönlich kennenlernt. Oder das Trainingslager von den Spielern, wo ich auch einmal dabei war. Also das ist auch was, was einfach meine Treue zum VfL immer noch mehr bestärkt.
Das freut uns natürlich zu hören. Welches wird denn das nächste Spiel sein, bei dem du zu Gast sein wirst? Weißt du das schon?
Ja, also eigentlich wollte ich jetzt nächste Woche gegen Dortmund gerne, also am Samstag, ist ja nicht nächste Woche, ist in ein paar Tagen, wollte ich eigentlich gerne dahin, aber funktioniert jetzt leider nicht. Danach sind wir in Leipzig. Eventuell würde ich danach kommen, wenn es mir gesundheitlich gut geht, ja.
Okay, vielleicht sieht man sich dann einmal wieder im heimischen Wohnzimmer bei einem der nächsten Spiele. Mhm. Ja, bei mir zu Gast war heute Rebecca Bück aus Gladenbach bei Marburg, aus einer, ja, man kann sagen Eintracht-Familie. Und sie hat den Absprung geschafft und ist VfL-Fan geworden mit viel Leiden, was man halt so als Auswärtsfan, nenne ich es jetzt mal, so über sich ergehen lassen muss, gerade in dieser Region. Ja, ich hoffe, du schaffst es weiterhin standhaft zu bleiben, aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ganz sicher, ganz, ganz sicher. Ich gehe auch mit in Liga 2, wenn es sein muss.
Da spricht ein wahrer Fan. Also, und das ist wirklich auch so ein bisschen mein kleiner Appell an euch da draußen. Ich weiß, es ist im Moment scheiße. Sagen wir es, wie es ist. Es ist schwer. Aber ich kann nicht verstehen, wie Leute jetzt sagen können, ich gebe meine Dauerkarte ab, ich komme nicht mehr. Oder wenn ich komme, dann machen wir Rambazamba gegen die Mannschaft, gegen den Trainer, gegen alles und was weiß ich. Ja, man kann frustriert sein und man soll seinen Frust auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Aber ich finde, der verkehrteste Weg ist, am Ende zu sagen, ich komme gar nicht mehr, weil ich glaube, das schadet uns allen, das schadet der Fankultur, das schadet dem Verein. Und das ist, glaube ich, der verkehrteste Weg überhaupt, den man irgendwie als Fan einschlagen kann. Also das tut mir leid, wenn ich es jetzt einfach mal so sagen muss, aber gerade in diesen Zeiten, finde ich, zählt vor allem eines, und das ist Zusammenhalt. Und umso schöner finde ich es, wenn es dann vor allem Leute gibt, die von weit weg kommen, die über 600 Kilometer da auf sich nehmen. Und hey, ganz ehrlich, davon können wir uns mal eine gehörige Scheibe abschneiden. So, und das war mein Wort zum Mittwoch. Heute ist Mittwoch, wo wir das aufzeichnen.
Ja. Ja. Hast du schön gesagt, ja.
Dann vielen Dank, dass du da warst. Und noch schnell der Hinweis, wir übertragen Samstag natürlich das Spiel, falls du nicht dabei sein kannst. Wölfe Radio Arena Live. Mit dabei sind Roy Präger und Jan Schildwächter. Ab 15.15 Uhr geht's los. Solltest du aber im Stadion sein und Bock haben auf ein bisschen Zusatzinfo, dann ist die Radio-App mit AY geschrieben dein Begleiter. Darüber empfangen nämlich die Blinden- und Sehbehinderten Stadiongäste die sogenannte Blindenreportage, also auch das Wölferadio. Aber es fragt ja keiner ab, hey, bist du blind? Ja, wo du dann ankreuzen musst, ja, nein, vielleicht. Ja. Die App kann ja jeder nutzen. Also, wer Lust hat, uns zu hören und live im Stadion ist, der schaltet ein und wir freuen uns drauf.
Super, dann vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen. Immer nur der Fall.